Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms.
Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 211 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 31. Januar 2025. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk geht es um Risiken, die die BaFin aktuell für die Versicherungsbranche sieht.
Mit Axel Börner vom Branchendienstleister Friss Betrugsprävention sprechen wir über das dunkle Feld des Versicherungsbetrugs.
Und in den News der Woche scheitern die Restschuldversicherer mit einer Klage vorm Bundesverfassungsgericht. Eine Umfrage zeigt, dass die Deutschen keinen Plan für ihre Finanzen haben. Der Sozialverband VDK will gegen die Krankenhausreform von Karl Lauterbach klagen. Und Versicherer in Nordrhein-Westfalen sollen unerlaubt personenbezogene Daten ausgetauscht haben.
Werbung. 120 Fachvorträge, 150 Aussteller und als Starredner Topmanager Dr. Herbert Dies, Börsenexperte Markus Koch und DFB-Schiedsrichter Denis Aytekin. Die MMM-Messe der Fondsfinanz am 18. März ist das Branchenevent für alle Profis, Einsteiger und Interessierte der Finanz- und Versicherungsbranche. Informieren Sie sich auf der Fachmesse über die neuesten Produkttrends, lassen Sie sich in 120 Fachvorträgen versierter Referenten inspirieren und sichern Sie sich in rund 40 davon wertvolle IDD-Stunden für Ihr Weiterbildungskonto. Nutzen Sie außerdem die unschlagbare Chance, mit Kollegen und Branchengrößen zu netzwerken und neue Kontakte zu knüpfen. Oder lassen Sie sich von namhaften Autoherstellern ein Leasingangebot zu attraktiven Messepreisen machen. Am 18. März im MOC München. Jetzt mehr erfahren und kostenfreies Messeticket sichern unter www.mmm-messe.de. Bis bald in München. Ihre Fondsfinanz. Aus der Redaktion. Willkommen zum Schmalltalk.
Hallo.
Heute im Programm. Ja. Nehmen wir uns die BaFin vor, die Finanzaufsicht BaFin. Die hat einen, wie heißt das so schön, einen Bericht Risiken im Fokus der BaFin 2025 veröffentlicht.
Nämlich. Ja, das ist ein Risikokatalog, ne?
Ja. Genau. Die hat sich angeschaut, was ist so los auf der Welt und wie könnte das die Finanz- und Versicherungsbranche denn so betreffen und hat da eben entsprechende Risiken abgeleitet. Und es gibt eine gute Nachricht. Wollen wir damit mal anfangen?
Wollen wir mit der guten,
wir fangen doch
also, mit der guten Journalisten fangen nie mit der guten Nachricht an.
Ja, wir sind heute mal anders unterwegs.
Ja.
Es gibt eine gute Nachricht anders. Und mit der fangen wir an. Nämlich, letztes Jahr hat sie noch 7 Hauptrisiken gesehen und dieses Jahr sind es nur noch 6. Juhu. Ein Risiko ist also weggefallen. Welches Risiko ist denn weggefallen, Scholle? Du hast dir den Bericht genauer angeschaut.
Ja, das Risiko steigender Zinsen.
Ah,
so. Das war jetzt total schnell. Wobei, mich nervt das ja immer total, ne? Wenn die dann immer über das Risiko steigender Zinsen reden, dann reden sie meistens über den Leitzins. Und der ist ja nur, ohne jetzt zu viel in den Anleihemarkt einzutauchen, aber der ist ja nur das ganz kurze Ende. Eigentlich Versicherer sind ja eher am langen Ende unterwegs. Also in bei den 10-jährigen Renditen, bei den 20-jährigen Renditen. Und wenn da die Renditen steigen, sacken die Kurse weg und aus wie nennt man das nochmal, stillen Reserven, werden stille Lasten. Und das ist ja eigentlich das Risiko. Das heißt, wenn die dann vom Zinsniveau reden, dann denke ich mal so, ach nee, Leute, lasst es mal stehen. Ne? Also eigentlich.
Also Scholl hat eigentlich eine andere Meinung als die BaFin.
Ich, genau, die BaFin und ich, nee, wir werden in dem Leben nicht mehr. Ach, obwohl, Scholle. Ey, obwohl, es ist echt schon stark. Also die haben ja da wirklich so ein Kettenhund da in der Chefetage. Meine Güte.
Du meinst den Herrn, wie heißt er?
Mark Branson. Mark Branson. Und meine Güte, der ist echt heftig unterwegs. Mhm. Also der will prüfen. Aber jetzt sollten wir vielleicht erstmal sagen, welche 6 genau. Risiken. Ich muss ja sagen, angesichts der Weltlage, es sind nur 6.
Ja, 6 akute, sagen wir mal, und dann noch 3 langfristige Trends, wo ich ja finde, dass die eigentlich ein bisschen eher dazu passt, was die Versicherungsbranche so umtreibt. Aber wir wollen nicht vorweggreifen. Also, soll ich mal vorlesen, was die 6 Hauptrisiken sind?
Ey, lies mal vor, was die 6 Hauptrisiken sind.
Also, erstens sinkende Preise oder auch Korrekturen, wie man es so schön nennt, an den Immobilienmärkten. Zweitens deutlich sinkende Kurse, an den internationalen Finanzmärkten. Ja, okay. Drittens, Ausfall von Krediten an Unternehmen. Viertens, Cybervorfälle mit gravierenden Auswirkungen. Fünftens, unzureichende Geldwäscheprävention. Und sechstens, Konzentration bei der Auslagerung von IT-Dienstleistungen.
Yeah. So. Und jetzt lass uns die doch mal bewerten. Also jawohl. Ich muss ja sagen, Punkt 1 und 2 sind latente Risiken, die jeder Investor hat.
In der Tat.
Ja, also ich stecke Geld in Immobilien rein, ich stecke Geld an den Anleihemarkt, an den Aktienmarkt rein. Ich habe immer das Risiko, dass es da ein bisschen runtergeht. Wobei, wenn es schon 50% runtergegangen ist, dann ist das Restrisiko geringer. Aber
was du eben schon sagtest, dass die Versicherer als Investoren natürlich lange unterwegs sind am Markt.
Richtig.
Und wenn da mal die Kurse einbrechen an den Börsen, und die aber 30, 40, 50 Jahre weitersparen, ist das, glaube ich, vernachlässigbar, sagen wir es mal so.
Richtig, ich sehe das eigentlich auch.
Oder auch an den Immobilienmärkten. Also da sind die auch, da haben die halt ihre Hauptsitze und Nebensitze und was weiß ich, was für Sitze.
Ja, und wir hatten
jetzt sinkt, heißt es ja nicht, dass es in 20 Jahren nicht wieder steigt und dann sind die Versicherer immer noch da drin und dann steigt der Wert der Immobilie auch wieder. Also,
sehe ich eigentlich auch so, genau. Und dann, ja okay, wir hatten jetzt hier in Hamburg den Elbtower,
ja,
wo einige drin hingen, aber auch das ist das harte Kreuz eines Investors. Also kann nicht immer alles klappen.
Kann passieren.
Dafür muss man halt streuen.
Genau.
Das ist dann so. Aber viel krasser finde ich die anderen Dinger, muss ich sagen.
Ausfall von Krediten an Unternehmen. Ja. Das Statistische Bundesamt hat ja, KfW Research hat gerade ja verkündet, dass irgendwie relativ viele Unternehmen tatsächlich derzeit derbe kämpfen, um am Leben zu bleiben. Und das ist dann natürlich schon so ein Faktor, wenn da die Kredite reihenweise ausfallen. Ist aber natürlich auch eher so, eigentlich so ein Bankenthema.
Das ist eher ein Bankending. Da sehe ich die Versicherungen auch gar nicht so. Ich sehe die Versicherung eher bei den Punkten 4 und 6. Und zwar, ihr müsst jetzt hier nicht zurückspulen, Punkt 4 waren die Cybervorfälle.
Ja.
Und Punkt 6 sind die ausgelagerten IT-Dienstleistungen. Also wenn man alles in die Cloud von Amazon packt, ich weiß gar nicht, darf man das überhaupt? Die sitzen ja gar nicht hier in Europa.
Ja, das wäre schon mal so eine Sache. Wäre datenschutztechnisch wahrscheinlich schon mal schwierig.
Ja, also genau. Also die BaFin will darauf hinaus, wenn so nützlich eine Cloud ist, man gibt das schon weg. Mhm. Ne? Und die BaFin beobachtet, dass sehr viele Unternehmen und da eben auch Versicherungen sehr viel in einzelne Anbieter packen. Und damit klumpt das so ein bisschen. Und das mag die BaFin so gar nicht.
Ja,
das ist ein so ein Punkt.
Ja, und klar, Cybervorfälle gab es ja auch schon im Versicherungsmarkt und die Versicherer haben ja nun, also gerade auch Krankenversicherer oder so, haben ja nun mit sehr sensiblen Daten zu tun. Mhm. Und das ist dann natürlich auch so eine Sache, wenn solche Daten vielleicht rauskommen und das passiert ja dann häufig durch irgendwelche Cybervorfälle. Also auch das natürlich, müssen sie gewappnet sein entsprechend. Und mit künstlicher Intelligenz steigt natürlich einerseits das Risiko von Cybergefahren, weil die Phishing-Mails und so immer besser werden. Aber andererseits natürlich kann KI auch helfen dabei, sowas zu erkennen. Zweischneidiges Schwert. Schwierig.
Ich werd nie die Szene vergessen aus dem Film Who Am I mit Yasser Elias Mbarek.
Ja.
Deutscher Genrefilm tatsächlich. Und da ging das ganz simpel über ein Katzenfoto. Ne? Und da hatte eine Angestellte dann in einem Amt aufs Katzenfoto geklickt.
Und das war's.
Also das Ding mit den, also wir haben ja auch ein Trommelfeuer an Cyberangriffen, wenn man das schon so nennen will. Ich kriege auch ständig irgendwelche SMS oder E-Mails mit Malware und sowas alles. Also das ist schon ganz schön so ungemütlich im Internet. Ich glaube, wir sollten wieder Zettel und Stift rausholen.
Ja, wird sich auch nicht machen lassen.
Nee, auch nicht, ne? Voll doof.
Aber jetzt können wir ja noch mal ganz kurz zu den längerfristigen Trends kommen, die BaFin-Leute auch sehen. Und das sind vor allem Nachhaltigkeit, Digitalisierung der Finanzbranche und geopolitische Umbrüche.
Mhm.
Und ich würde sagen, gerade so Nachhaltigkeit, Klimawandel und die ganzen Extremwetterereignisse, die da passieren und die ja auch zunehmen, wie man merkt. Das ist natürlich, das sieht man ja auch schon in der Wohngebäudeversicherung, hat deutliche Konsequenzen und es kann natürlich, wenn es irgendwann sehr überhand nimmt, dazu führen, dass Häuser nicht versicherbar sind mehr und das ist dann natürlich ein riesiges Problem. Also wenn man da nichts tut, kann das böse ausgehen.
Dann steht man doof da. Ja. Was will die BaFin machen? Die BaFin will tatsächlich prüfen, prüfen, prüfen. Also die ist unglaublich.
Ist ja auch ihr Job so.
Ja, das war aber auch vor 10 Jahren ihr Job und da hat sie eben nicht so schön geprüft.
Ja, manchmal also versemmelt sie wirklich, ein bisschen,
das stimmt. Ja, ja, ja. Das ist unter Mark Branson ist das echt ein ganz anderer Schnack geworden.
Okay.
Und die will eben dann auch die Digitalisierung. Und mir ist so ein schönes, ich habe ja das Ding auch größtenteils gelesen, den Bericht. Da ist so, das kann man, eine Wortgruppe, die kann man auch als Drohung verstehen. Sie will Unternehmen eng begleiten.
Ah.
Ich dachte so, wow.
Ist das okay, diese Manndeckung, von der sie auch schon mal
das gesprochen. Ist Manndeckung. Da bist du dann schon auf dem Kieker.
Dann wird's kritisch,
sie will Unternehmen eng begleiten. Ich so, wow, dann könnt ihr euch frisch machen. Genau. Will aber auch diese Cloud-Anbieter unter die Lupe nehmen und da alles sehr, sehr stark. Also ich frage mich tatsächlich, wie die das alles machen will. Aber
das können wir dann Julia Wiens fragen. Wir haben ja für unsere 100. Podcast-Folge hatten wir bei der BaFin angefragt, ob denn Frau Wiens uns nicht mal Rede und Antwort stehen würde für ein Interview. Hatte sie zu der Zeit leider keine Zeit. Die BaFin braucht sehr viel Vorlauf. Also die meinten, im ersten Halbjahr 2025 wird's wohl was.
Yeah. Aber,
liebe treue Hörerinnen und Hörer, Sie können sich also in den nächsten 5 Monaten noch darauf gefasst machen, dass wir vielleicht Frau Wiens nochmal zum Gespräch kriegen. Und dann fragen wir sie mal, wie sie das alles machen wollen.
Sie können auch bei der BaFin ein gutes Wort für uns einlegen. Ja, genau. Einfach mal anschreiben und dann kommt vielleicht Frau Wiens auch mal zu uns.
Ja.
Das wäre so schön.
Super.
Na?
Dann lassen wir die BaFin mal BaFin sein und machen weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Axel Börner ist ein Kind der Versicherung, sagt er. Und heute kennt er sich so richtig gut mit Versicherungsbetrug aus. Nicht, weil er ihn etwa betreibt, sondern weil er ihn bekämpft. Denn er ist Customer Success Manager bei dem Branchendienstleister Friss Betrugsprävention. Also horchen wir doch mal, wie das geht, wo und wie Kunden am häufigsten behumsen und warum das so schlimm sein soll. Und am Ende besprechen wir selbstverständlich noch, wir haben ja einen Bildungsauftrag, wie Vermittler vorbeugen können, dass ihre Kunden sowas eben nicht machen. Hallo Herr Börner, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Herr Harms, danke, dass ich da sein darf.
Aber sehr gerne. Herr Börner, wir tauchen heute mal so ein bisschen in die dunklen Untiefen der Versicherungsgesellschaft oder des Versicherungsgeschäfts rein. Es geht um Versicherungsbetrug. Warum kennen Sie sich denn so gut damit aus?
Also zum einen bin ich tatsächlich ein Kind der Versicherung. Das heißt, ich habe noch tatsächlich, wie man das früher so machte, Versicherungskaufmann gelernt und war dann, ja, ich sag mal, seit dem Jahr 92 eigentlich im Schadenbereich von diversen Versicherungen tätig und habe dann aber meine Vorliebe, in Anführungszeichen, für die Bekämpfung von Versicherungsbetrug gefunden und bin seit 2007 eigentlich in diesem Bereich verhaftet. Das heißt, alles das, was mit dem Thema Versicherungsbetrug, Bekämpfung von Versicherungsbetrug zu tun hat, war so mein Steckenpferd und war das, worum ich mich gekümmert habe. Habe dann allerdings 2018 mal ein wenig die Seiten gewechselt und bin jetzt in den IT-Bereich gewechselt. Das heißt zu IT-Firmen, die Versicherer tatsächlich damit unterstützen, Versicherungsbetrug zu erkennen und zu bekämpfen. Und das ist das, was ich im Augenblick halt mache und sehr gerne mache. Und bin aktuell bei der Firma Friss beschäftigt, dort als Customer Success Manager und betreue halt Kunden, die unsere Betrugserkennungslösung nutzen und unser Softwareprodukt, um halt zum einen die Prozesse zu verbessern und zum zweiten eben auch den Versicherungsbetrug als solchen besser zu erkennen.
Also bei Versicherungsbetrug, da stelle ich mir so vor, da kommen dann so Ermittler an den Orten, die gucken sich was an. Da denke ich erstmal gar nicht an Software. Wie kann denn Software bei Versicherungsbetrug überhaupt helfen?
Also das, was Sie sagen, dass Ermittler vor Ort kommen, ist eigentlich in den, ich will nicht sagen seltensten Fällen, aber das sind natürlich große Fälle, sage ich mal, wo tatsächlich die Kapazitäten noch da sind und tatsächlich Ermittler in diesem Sinne rausgeschickt werden. Es geht hier eigentlich hauptsächlich darum, diese Auffälligkeiten in Versicherungsfällen erstmal überhaupt zu erkennen. Und das ist eine Sache, die natürlich intern beim Versicherer läuft. Das heißt, gibt es hier überhaupt Anhaltspunkte dafür, dass ein Schadenfall auffällig ist, ja oder nein? Mhm. Und da versuchen wir tatsächlich, den Versicherer zu unterstützen, indem wir halt wirklich datenbasiert und jetzt dank den technischen Neuerungen auch KI-basiert halt versuchen, wirklich anhand der Daten, interner als auch externer Daten, dem Versicherer ein Bild darzulegen, was ihm zeigt, handelt es sich hierbei um einen auffälligen Schadenfall, den er näher untersuchen müsste ob jetzt vom Schreibtisch oder vor Ort.
Ach, schon im Vorfeld, ne?
Schon im Vorfeld, genau. Ja, weil okay. Sobald die Daten also reinkommen, würden diese also entsprechend von uns geprüft werden, ob es anhand der Datenlage tatsächlich Auffälligkeiten schon gibt, die sich der Kunde dann mal näher anschauen müsste und da halt wirklich gucken müsste, ob es da ein auffälliges Merkmal oder auffällige Merkmale gibt. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist halt, wir erkennen halt keinen Betrug in dem Sinne, sondern das ist Aufgabe des Versicherers. Wir können nur eben darauf hinweisen, dass es datenbasiert Auffälligkeiten gibt. So, weil die tatsächliche Entscheidung, gibt es einen Betrug, ja oder nein, das ist eine Sache, die A, beim Versicherer liegt und B, schlussendlich dann nachher bei den Behörden.
Was sind denn solche Anhaltspunkte, die einen Hinweis liefern könnten?
Das können durchaus Fakten sein, die in den Schadendaten als solche liegen. Also das heißt, tatsächlich gibt es dort irgendwelche Auffälligkeiten im Hinblick auf Zeitabläufe zum Beispiel. Also was so ein auffälliges Merkmal wäre, wäre zum Beispiel, Sie schließen heute Morgen um 9 Uhr einen Versicherungsvertrag ab, was ja aktuell auch online durchaus möglich ist, und melden dann um 10 Uhr bereits einen Schaden.
Das ist aber selten dämlich, oder?
Aber kommt vor.
Ja?
Natürlich. Und das auch nicht zu knapp. Also tatsächlich, da sind es dann halt so wirklich so die Fälle, ein Schadenfall ist eingetreten, man stellt fest, huch, man ist ja gar nicht versichert und schließt dann mal schnell noch online einen Versicherungsvertrag ab.
Okay.
Das sind so einfache, klassische Merkmale. Da geht es dann wirklich darum, nach dem Motto, man hat einen Schaden, will aber zusehen, dass der halt von einem Versicherer übernommen wird. Dann gibt es natürlich die anderen Schäden, wo man sagt, das sind ausgenutzte Schadenfälle. Das heißt tatsächlich, der Schadenfall ist existent, aber man erweitert den praktisch. Also das war früher mal ganz klassisch so dieser Kellereinbruch. Man hat Werkzeug beispielsweise gestohlen und dann hat man mal so noch 3, 4, 5 Bohrmaschinen dazugefügt und mal eine Kreissäge, die es in Wirklichkeit gar nicht gab und so weiter und so fort. Das waren so diese ausgenutzten Fälle, gibt es heute vor allem im Bereich des Kraftfahrzeugbereichs. Also das heißt, dass Schäden, Vorschäden mitgeltend gemacht werden, dass Schäden erweitert werden und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch so, ich nenne sie mal die bösen Buben tatsächlich, das sind tatsächlich die vorsätzlich herbeigeführten Schadenfälle. Also da reden wir dann tatsächlich über den Bereich, wo Verkehrsunfälle provoziert werden, wo Verkehrsunfälle vorsätzlich mit anderen Beteiligten herbeigeführt werden zum Beispiel. Oder aber auch tatsächlich Schadenfälle tatsächlich erfunden werden, auch mit Hilfe eben neuer Technologien, KI, ganz großes Thema dabei, und die dann eben geltend gemacht werden.
Jetzt gilt ja unter einigen Leuten im normalen Volk gilt ja das ja auch ganz gerne mal als Flunkerei. Naja, habe ich halt noch eine Bohrmaschine draufgepackt, so ein bisschen als Kavaliersdelikt. Warum ist Versicherungsbetrug eigentlich so schlimm?
Also vielleicht mal ganz klar, also dem muss man ganz klar auch, selbst wenn man nicht aus der Branche ist, dem muss man ganz klar widersprechen. Also Versicherungsbetrug ist kein Kavaliersdelikt, Versicherungsbetrug ist eine Straftat. Es ist halt diese weitläufige Meinung, vor allem eben hier in unserem Land, in Deutschland, dass es sich hierbei eben um Kavaliersdelikt handelt. Ganz einfach, weil man sagt, okay, man fügt ja niemandem einen großen Schaden zu. Der Versicherer, der hat ja Geld. Ich zahle ja auch immer meine Prämien. Da kann ich mir auch gerne mal was wiederholen.
Genau.
Also vielleicht nur mal, um ein paar Zahlen kurz zu geben. Also der GDV, der Gesamtverband der Versicherten, sagt ja immer so ungefähr 10% aller Schadenmeldungen sind dubios beziehungsweise eben auffällig. Also das heißt, da könnte ein Betrug drin sein. Wenn man jetzt mal so das Gesamtvolumen nimmt, und rechnet das mal runter, wie viel Euro das tatsächlich im Jahr sind. Also ein paar Vergleichszahlen. Für letztes Jahr im EC- und Kreditkartenbetrug, also tatsächlich, dass Kreditkarten missbraucht wurden, PIN-Nummern abgeschaut wurden und dann genutzt wurden etc., lag der Aufwand im letzten Jahr bei 50 Millionen Euro pro Jahr. Für Telefonbetrug, dieser berühmte Enkeltrick und alles andere, was am Telefon erfolgte, waren es schon 117 Millionen, die da pro Jahr ergaunert wurden. Großes Thema Ladendiebstahl, ein Bereich, wo man definitiv sagt, hierbei handelt es sich eben um eine Straftat, da belief sich der Schaden auf 4,1 Milliarden Euro letztes Jahr. Und beim Versicherungsbetrug sprechen wir über 6 Milliarden Euro jährlich, die da an Schaden den Versicherungen und schlussendlich den Versicherten auch entstehen.
Das ist der Punkt.
Das heißt, wenn man das Ganze mal runterrechnet, sind das 16,5 Millionen pro Tag, die beim Versicherer geltend gemacht werden, obwohl der Schadenfall A nicht existent ist, B überzogen ist und sonstiges. Und um zu sehen, sage ich mal, was macht das aus? Also um mal kurz, sage ich mal, jetzt einen internationalen Vergleich heranzuziehen. In den USA zum Beispiel lag letztes Jahr der Schadenaufwand für Versicherungsbetrug bei 308 Milliarden Dollar. Und das FBI, und da sieht man dann den Stellenwert auch in anderen Ländern, das FBI hat dann ermittelt, dass der jährliche Schaden für jeden Versicherten oder für jede versicherte Familie in den USA zwischen 400 und 700 Dollar pro oder an Prämie liegt. Das heißt, mehr Prämie, die nur deswegen gezahlt werden muss, weil die Versicherer sich um Versicherungsbetrug kümmern müssen beziehungsweise gezahlt haben.
Damit hätten wir mal die Tragweite so ein bisschen klar gemacht, ne?
Ich denke schon. Also wir reden hier nicht darüber, dass man sagt, okay, im Einzelfall natürlich kann das mal sein, ja, hier ist mal mein Laptop kaputt, hier ist mal meine Brille kaputt. Das sind halt so diese kleinen Fälle. Aber wir reden ja hier auch nicht nur über diese, kleineren Fälle vom Aufwand her, sondern wir reden ja hier auch tatsächlich um Versicherungsbetrug in Millionenhöhe teilweise. Auch im Kranken-, im Lebenbereich. Wir reden hier über Industrieversicherungen. Wir reden hier über alle Sparten weg. Man kennt schlussendlich eigentlich ja immer nur so diese klassischen Kompositsparten. Haftpflicht, Hausrat, Kraftfahrzeug vielleicht noch. Hm. Aber der Betrug hat da auch längst Einzug gehalten in die Krankenversicherung, in die Reiseversicherung, in die Lebensversicherung. Und teilweise geht es halt tatsächlich auch so weit, dass man sagt, wir haben es hier tatsächlich mit organisiertem Verbrechen zu tun. Das heißt, dass wirklich organisiert versucht wird, über Versicherungsbetrug sich einen finanziellen Vorteil zu erschaffen.
Jetzt haben Sie gerade schon ein sehr schönes Schlagwort genommen, kleinere Fälle, größere Fälle. Gibt es da irgendwie eine Bagatellgrenze oder schauen Sie sich wirklich alles an und ab wann werden Sie da so tätig?
Also grundsätzlich lohnt es sich immer, alle Schäden anzuschauen. Mhm. Das ist ganz klar, weil selbst wenn Sie sagen, okay, Sie nehmen jetzt hier einen Brillenschaden oder einen Handyschaden, so diese berühmten Displayschäden,
die ist ja bei Handys. Habe ich von gehört, gibt, wo, ja.
Genau, haben Sie von gehört. Ja. Wo es ja tatsächlich darum geht, sage ich mal, dass wir hier im Falle einer Instandsetzung, also einer Displayreparatur, sprechen wir über welche Beträge, 100, 150 Euro vielleicht, selbst bei einem Ersatz des Gerätes, ja. Zeitwert 300 Euro, wo man normalerweise sagt, ja, das ist ja jetzt nicht die Mühe wert, sage ich mal. Aber wenn man das Ganze natürlich hochrechnet auf die Anzahl der Kunden und auf die Anzahl der Fälle, die da eingereicht wird, dann geht das eben auch ganz schnell in die Zehntausende oder in die Hunderttausende, die sie alleine nur für solche Sachen an Aufwand haben. Oder aber im Bereich Kraftfahrzeug, zum Beispiel Glasbruchschäden, also Windschutzscheiben etc., wo es einen ganz großen oder ganz große Betrugskomplexe gab, auch da eigentlich pro Schadenfall eine sehr geringe oder relativ geringer Aufwand, aber eben im Gesamtfeld und im Gesamten halt ein riesengroßer Berg an Schaden, der Versicherern dadurch entstanden ist. Natürlich gibt es Versicherer, die sagen von wegen, okay, wir setzen jetzt natürlich nicht einen Außenermittler auf einen Schaden von 50 Euro ein, weil da natürlich so das Kosten-Nutzen-Verhältnis, wenn ich es mal so nennen darf, natürlich gar nicht gegeben ist. Aber schlussendlich sollte man auch diese Fälle untersuchen und auch zumindest mal prüfen. Also das auf jeden Fall.
Ja, das ist nämlich ein Einwand, den ich da auch habe. Sie entlarven ja noch nichts. Also Sie geben ja erstmal nur einen Hinweis. Und dann muss ja der Versicherer am Ende entscheiden, ob er diesen 300-Euro-Schaden nun nachgeht oder nicht. Ne?
Ganz genau.
Wie oft lassen die sowas liegen und wie oft nicht?
Das kann ich so nicht sagen. Also das hängt natürlich immer davon ab, sage ich mal, wie so die Unternehmenspolitik ist und wie die Versicherer arbeiten. Sie sollten nichts liegen lassen. Klar. Ob es da jetzt interne Entscheidungen dazu gibt, sage ich mal, Fälle erst ab einem gewissen Betrag zu prüfen, das entzieht sich hauptsächlich unserer Kenntnis. Also das ist auch eine Sache, sage ich mal, die der Kunde tatsächlich für sich entscheidet, wo der Kunde dann eben auch sagt, okay, ich ab hier ist der Aufwand gerechtfertigt. Also Aufwand im Sinne von, hier guckt tatsächlich mal jemand drauf und schaut sich die Sache an und prüft das mal.
Ja, jetzt hatten Sie ja schon gesagt, wo es besonders teuer wird, aber wo wird denn vermutlich am meisten behumst?
Also klassisch, wie gesagt, deswegen auch am bekanntesten, klassisch sind natürlich die Massensparten, also tatsächlich die Privathaftpflicht, der Kraftfahrzeugbereich, der Hausratbereich, also wo es eben darum geht, ein Fahrraddiebstahl, wo es um einen Einbruch geht, wo es eben erweitert wird etc. Das sind so die Massenfälle, würde ich mal sagen. Also das sind tatsächlich die Fälle, wo das Gros herkommt. Was wir aber tatsächlich sehen, ist, dass es neue Betrugsmuster gibt, auch durch die neuen Technologien, also gerade auch im Bereich eben KI oder Dokumentenerstellung, sage ich mal, alles, was IT-gestützt ist. Und da geht es tatsächlich darum, überall, wo man Belege zum Beispiel einreichen muss, also wo es zum Beispiel um das Thema Krankheit geht, wo es um das Thema Reise geht, ne, wo sie also tatsächlich Arztatteste fälschen, um eben zu sagen, eine Reise konnte ich nicht antreten und mache dafür jetzt eben die Kosten geltend. Oder aber für die Kranken, wo sie sagen, okay, hier wird ein Attest auch gefälscht oder Bilder gefälscht und solche Sachen. Das kommt halt immer mehr. Und wir gehen tatsächlich auch in den Kleinstbereich rein. Also zum Beispiel diese Tierkrankenversicherung. Auch da müssen wir tatsächlich davon ausgehen, dass es dann ein riesengroßes Feld an Betrug gibt, was man gar nicht meinen sollte. Aber es bringt halt potenziell halt viel, viel Geld ein.
Ne? Wie betrügen denn die mit Tieren? Wie soll das gehen?
Da gibt es tatsächlich Sachen, also es gibt Tierversicherungen, wo die speziell für ein Tier abgeschlossen sind.
Ja.
Also ich sag jetzt mal für ihre Katze Elsa. Und wenn diese Katze Elsa verstirbt und ja, sie kaufen sich eine neue und sie bekommen eine neue Katze, sagen wir es so. Ja.
Elsa die zweite.
Und Elsa die zweite wird krank und muss operiert werden und sie gehen dann mit der zum Tierarzt. Dann wird da auch gerne mal der Name dann einfach eingetragen oder wann die Katze geboren ist, das wird dann halt einfach mal so geändert, damit halt der Versicherungsschutz weiter besteht zum Beispiel.
Ach so.
Ist so ein Beispiel. Also da gibt es zig Möglichkeiten, wie da betrogen werden kann und man ist teilweise immer noch selber überrascht, welche Auswüchse das Ganze nehmen kann.
Aber kann man überhaupt alle Fälle aufdecken? Ich meine, hier, sagen wir, unser Wohnzimmer brennt ab und ich pack auf meine Plattensammlung noch ein paar Erstpressungen mit drauf. Kann doch keiner nachweisen, ist doch eh alles verbrannt.
In der Nachweispflicht sind ja erstmal Sie. Also das heißt, wenn Sie jetzt sagen, okay, mir sind jetzt hier 1000 Platten verbrannt und obendrauf war jetzt noch die Erstpressung der Beatles oder sonst irgendwas,
Treffer.
Dann sind Sie natürlich erstmal am Zuge und müssen das Ganze nachweisen, dass Sie auch tatsächlich der Eigentümer dieses Gegenstandes waren. So, und da fängt es dann meistens an. Also Überprüfung von Widersprüchlichkeiten in solchen Sachen, Belegprüfung. Ist das alles plausibel, was da vorgetragen wird zu dem Schadenfall und so weiter und so fort. Da gibt es viele Möglichkeiten. Natürlich muss man sagen, so offen muss man sein, man kann nicht jeden Betrug erkennen. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt unbedingt an den perfekten Betrug glaube. Aber das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, welche Möglichkeiten hat man. Ja, also das heißt, wie gesagt, wir softwaremäßig können nur das sage ich mal, prüfen, was wir datentechnisch haben, tatsächlich, was wir also von anhand von Daten vorliegen haben. Regulierer vor Ort, Sachverständige vor Ort, Ermittler vor Ort können sich natürlich ein Bild des Ganzen vor Ort machen und geben darüber dann teilweise eben ihre Eindrücke an. Und das versuchen wir dann eben nachher auch zu kombinieren und dem Sachbearbeiter bei der Versicherung ein bestmögliches Bild eben zu geben, sodass er da eben dann entscheiden kann.
Ja, dann kommen wir jetzt zum Nutzwert für unsere Hörer. Wo sehen Sie denn die Verantwortung von Maklern, Vermittler generell? Und was können die tun, um da auch mitzuhelfen? Kann ja auch nicht in deren Interesse sein, dass da der Kunde behumst, ne?
Absolut, absolut. Also das, wie gesagt, wir sprechen jetzt, oder ich sag mal ganz offensichtlich ist es natürlich, was auf alle Kunden zurückfällt, ist natürlich die erhöhte Prämie, weil irgendwo muss das Geld herkommen. Also die auch die ehrlichen Kunden dann eben zu tragen haben. Das Zweite, was man auch nicht vernachlässigen darf, ist, sage ich mal, die Prozessdauer bei den Versicherten. Das heißt, die Zeit, die Versicherer, sage ich mal, dafür aufwenden müssen, Versicherungsbetrug zu erkennen, zu überprüfen, aufzudecken, die geht natürlich für die ehrlichen Kunden dann verloren. Und das schlägt sich halt manchmal auch darin nieder, dass halt die Bearbeitungszeiten von Schäden, von Verträgen etc. sich teilweise eben in die Länge ziehen. Um aber auf Ihre Frage zurückzukommen, was können Makler tun? Also wir gehen da halt auch noch einen Schritt weiter zum Betrug. Wir sagen auch, also der beste Betrug ist der gar nicht erst passiert. Wir versuchen halt also tatsächlich auch schon den Betrug im Vorfeld zu vermeiden. Das heißt zu gucken, wir nennen es unsere Underwriting-Lösung. Es ist praktisch eine Risikoprüfung schon bei Vertragsabschluss. Das heißt, welches Risiko hat dieser Kunde, hat dieses Risiko, was er hier versichern möchte beim Versicherer? So, das ist zum Beispiel, ist dieser Kunde sehr, sehr oder sehr häufig in Schadenfällen beteiligt gewesen, schon bei dem Versicherer? Ist das Risiko, also das Fahrzeug, die Wohnung, das Haus etc. besonders schadenanfällig? Gibt es da bereits Hinweise auf Vorschäden etc. etc.? Also da können wir natürlich oder versuchen wir halt tatsächlich auch schon da einzugreifen, um eben schon das Portfolio des Versicherers versuchen sauber zu halten. Und da geht es dann eben auch in die Richtung der Vermittler und Makler, wo man sagt, prüfen schon beim ersten Aufschlag, sage ich mal, wenn ein Neukunde ins Büro kommt oder telefonisch oder online, zu sagen, okay, um was für ein Risiko handelt es sich denn? Hast du schon mal Schäden gehabt? Und dann auch zu schauen, okay, was für einen Eindruck macht denn so ein Kunde auf mich? Ist das jetzt jemand, der hier tatsächlich einen sehr großen Druck ausübt und sagt, ich muss das jetzt hier haben und es eilt und so weiter und so fort? Das sind alles so kleine, da geht's so teilweise auch in diese Subjektive rein.
So Warnsignale, ne?
So Warnsignale, ganz genau. Ja. Ne? Und diese Warnsignale auch aufzunehmen. Mhm. Also das ist definitiv eins. Wir benennen es so schön Know Your Customer. Also mit wem machst du Geschäfte? Natürlich zu gucken, darf ich mit dem überhaupt Geschäfte machen? Also wenn ich eines Punkte habe, dass ich mit der Person überhaupt keine Geschäfte machen darf, soll ich auch die Finger davon lassen? Aber auch, wie gesagt, solche Auffälligkeiten, die spielen dann eine ganz große Rolle. Das zweite ist ein wichtiger Punkt, das Thema Datenqualität. Weil wir können, hatte ich schon gesagt, wir können natürlich nur anhand auf Datenlage versuchen, da den Versicherer zu unterstützen. Mhm. Und der Makler ist tatsächlich so der erste Point of Contact, der, sage ich mal, ja die Daten des Kunden aufnimmt. Sei es jetzt im Antragsbereich oder aber tatsächlich im Schadenbereich oftmals. Und da ist es ganz oder sehr hilfreich, sage ich mal, je besser die Datenqualität am frühestmöglichen Zeitpunkt ist, ich sag mal, umso größer sind die Chancen, da irgendwas zu entdecken.
Okay.
Das heißt, wenn wir nachher immer wieder oder wenn der Versicherer nachher immer wieder nachfragen muss nach dem Motto, so, wir wissen, bei Ihnen wurde eingebrochen. So, und dann wird eine Woche später gefragt, wo wurde denn genau eingebrochen? Dann wieder eine Woche später, was wurde denn gestohlen? Welche Polizei war denn da? Und so weiter und so fort. Deswegen so viel Information, so viel Daten wie möglich schon direkt am Anfang zur Verfügung zu stellen. Das hilft sowohl dem Versicherer als auch eben uns in dem Sinne, da tatsächlich die Prüfungen eben vorzunehmen.
Tatsächlich wollte ich ein bisschen mehr auf den Schadenfall dann hinaus. Aber das sind ja jetzt vorbeugende Maßnahmen, schöne Gedanken. Ich war jetzt glatt eher beim Schadenfall. Was ist da zu tun?
Der Schadenfall, das ist es ganz genauso. Also wie gesagt, wenn der Kunde zu Ihnen kommt als Makler und sagt, Herr Harms, ich habe jetzt hier, ich muss Ihnen einen Einbruch melden. Ich kenne aus meiner Erfahrung noch von ganz früher, dass da manche Vermittler, Agenturen, Makler hingegangen sind und haben dann einen Anruf oder ein Schreiben an den Versicherer gemacht. Beim Kunden XY wurde eingebrochen. Das war's. Da weiß der Versicherer weder, wann das passiert ist, noch wo das passiert ist, noch was passiert ist und so weiter. Deswegen also da den Makler, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen mit in die Verantwortung zu nehmen, einen Schadenfall ordnungsgemäß aufzunehmen und tatsächlich die Daten zu sichern. Die Daten sind nie so gut wie im ersten Moment. Das heißt, da ist es immer so, dass man da noch die meist oder besten Möglichkeiten hat, Daten zu erhalten und Informationen. Je länger Sie nachfragen und je länger Sie Beteiligte in einem Schadenfall anfragen, erinnern müssen etc., desto unklarer, desto verwaschener wird das Schadenbild nachher. Und deswegen ist es halt wichtig, diese Daten eben auch zu sichern. Und das ist tatsächlich im Schadenbereich eine Sache, wo Versicherungsagenturen, Versicherungsvermittler, Makler tatsächlich unterstützen können.
Dann nehme ich das jetzt alles mal so mit. Das war sehr, sehr spannend, Herr Börner, und wünsche weiter noch viel Glück beim Bekämpfen.
Vielen herzlichen Dank. Einen schönen Tag. Danke.
Die News der Woche. Die Versicherungsbranche ist mit ihrer Verfassungsbeschwerde zur Restschuldversicherung gescheitert. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts erklärten sie für unzulässig. Die Beschwerdeführer hätten zunächst den Rechtsweg vor den Fachgerichten beschreiten müssen, heißt es als Begründung. Heißt frei übersetzt, völlig unabhängig vom Inhalt der Beschwerde fühlt sich das Verfassungsgericht dafür noch nicht zuständig.
Eingereicht hatten die Verfassungsbeschwerde der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, zusammen mit 22 Unternehmen aus der Versicherungsbranche, die als Beschwerdeführer bezeichnet sind. Die Beschwerde richtet sich gegen einen Teil des Zukunftsfinanzierungsgesetzes. Darin geht es darum, dass Kreditnehmer erst frühestens eine Woche nach dem Darlehensvertrag eine Restschuldversicherung abschließen dürfen. Cooling-off-Phase nennt man diese Wochenfrist, und die haben vor allem Verbraucherschützer gefordert. Sie halten die Policen oft für überflüssig und zu teuer.
Die 22 Beschwerdeführer hingegen argumentieren, dass der Artikel gegen Unionsrecht verstoße. Und er greife unverhältnismäßig stark in die unternehmerische Freiheit, Berufsfreiheit und die allgemeine Handlungsfreiheit ein. Außerdem hält man die Cooling-Off-Phase sogar für gefährlich. Denn Restschuldversicherungen übernehmen fällige Kreditraten, wenn Kreditnehmer wegen Arbeitslosigkeit oder Unfähigkeit nicht zahlen können. Muss man mit der Police eine Woche warten, kann es im Extremfall Probleme geben, so das Argument.
Bei der Frage, wie es nun weitergeht, verweist eine GdV-Sprecherin an die 22 Beschwerdeführer. Sie müssten darüber entscheiden. Der GdV wird sich bei der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie dafür einsetzen, dass das auch aus unserer Sicht europarechtswidrige Cooling-Off wieder aufgehoben wird, sagt sie.
Nur wenige Menschen in Deutschland gehen planvoll an ihre Finanzen heran. So haben nur 26% der Bürger einen Finanzplan für 2025 erstellt. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Marktforschers Civay im Auftrag der LV 1871. Und damit hat die Zahl noch einmal abgenommen, denn im Vorjahr gaben das immerhin noch 28% an.
Gleichzeitig sind die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger um ihre Finanzen groß. Gut 50% der Menschen hierzulande empfinden negative Emotionen beim Gedanken an die eigenen Finanzen. Warum beschäftigen sich die Menschen hierzulande aber nicht mit ihren Finanzen? Das hat mehrere Gründe. Erstens fehlende Motivation bei 14%. Zweitens Zeitmangel bei 6%. Und drittens unzureichendes Wissen bei 4%. Der Großteil der Befragten führt andere Gründe an und bleibt damit vage.
Der Sozialverband VDK will dagegen vorgehen, dass der Bund die Krankenhausreform aus Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV, bezahlt. Der Verband hält das Unterfangen für verfassungswidrig und will den Streit nun vor Gericht ausfechten. Im Extremfall will er sogar bis vors Bundesverfassungsgericht ziehen, deutet der Verband an.
Knackpunkt ist ein Plan von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD, der den Krankenkassen sauer aufstößt. Die 50 Milliarden Euro teure Krankenhausreform sollen jeweils zur Hälfte die Bundesländer und die GKV zahlen. Weil sich die Reform über 10 Jahre erstrecken soll, muss die GKV jährlich somit 2,5 Milliarden Euro zusätzlich stemmen, rechnet der VDK vor. Beziehungsweise die Versicherten. Und das lasse die Beiträge übermäßig stark steigen.
Sozialversicherungsbeiträge unterlegen laut Bundesverfassungsgericht aber einem besonderen Schutz, so der VDK. Sie seien nämlich streng zweckgebunden. Man dürfe sie nicht verwenden, um den allgemeinen Haushalt zu finanzieren. Die GKV-Beiträge dürfen nur für Aufgaben verwendet werden, die eindeutig den GKV-Versicherten zugutekommen, sagt Verbandspräsidentin Verena Bentele. Leistungen, die alle Bürgerinnen und Bürger nutzen, dürfen nicht mit Sozialversicherungsbeiträgen gezahlt werden.
Von der Verbesserung des Gesundheitssystems durch die Krankenhausreform würden aber alle im Land profitieren, also auch Privatversicherte und Mitglieder anderer Versorgungssysteme, meint Bentele weiter. Die Kosten müsste daher auch die gesamte Gesellschaft tragen und das ginge nur, wenn die Krankenhausreform über den allgemeinen Staatshaushalt finanziert werde, also über Steuern.
Die Landesdatenschutzbeauftragte in Nordrhein-Westfalen hat Untersuchungen gegen 10 Versicherer aus dem Bundesland eingeleitet. Sie haben personenbezogene Gesundheitsdaten ausgetauscht.
Konkret haben die Unternehmen gemeinsam mit knapp 30 weiteren Versicherern Daten von Kundinnen und Kunden in der Auslandsreisekrankenversicherung untereinander geteilt, um Betrugsfälle aufzudecken und Betrugsmuster zu erkennen, erläutert die Landesdatenschutzbeauftragte Bettina Geig. Um Gesundheitsdaten wie medizinische Diagnosen und Daten minderjähriger Personen auszutauschen, sollen sie einen geschlossenen E-Mail-Verteiler genutzt haben. Für diesen waren wohl mehrere Beschäftigte der beteiligten Firmen registriert.
Und so erhielten auch Personen Zugang zu diesen Daten, die keinen Kontakt mit den betroffenen Personen hatten. Auch auf sonstige Vorkehrungen zum Schutz der Informationen und der betroffenen Rechte haben die Versicherer anscheinend verzichtet. Die Landesdatenschutzbeauftragte hat die 10 nordrhein-westfälischen Unternehmen kontaktiert. Die Firmen haben laut Geig den rechtswidrigen Austausch beendet. Die Prüfung der Behörde sei aktuell aber noch nicht abgeschlossen, heißt es.
Und das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie doch die Woche gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.